Herzlich willkommen zu diesem Podcast Nummer 53 von Dienstag, dem 7. März 2023. Dieser Podcast erscheint immer am Dienstag im Podcast-Kanal von Ralf Stumpf Seminare und in den üblichen Podcast-Plattformen, wo man ihn auch abonnieren kann. Und bisweilen, vermutlich auch heute, im Podcast-Kanal von Landsiedel NLP-Training. Heute haben wir Premiere und den ersten Trio-Podcast. Und ich sage gleich, mit wem ich rede und was das Thema ist. Herzlich willkommen, Dagmar. Herzlich willkommen, Daniel. Wir treffen uns zu dritt zum Podcast.
Hallo Ralf, hallo Dagmar.
Hallo Daniel, hallo Ralf.
Hallo Dagmar, hallo Daniel.
Das ist jetzt irgendwie fast schon ein bisschen albern irgendwie, aber.
Ja, aber es ist okay. Es ist okay, weil wenn sich ein Erkenntnistyp, ein Handlungstyp und ein Beziehungstyp treffen, also wir haben uns vorher darauf geeinigt, dass Daniel.
Ach, das ist eine Erkenntnistypin und zwei Handlungstypen.
Ja, wir haben uns eigentlich vorher darauf geeinigt, dass Daniel, weil er der Jüngste ist und der Kraftvollste, den Handlungsbereich in diesem Podcast übernimmt.
Ja.
Es war vor einiger Zeit, ich glaube, das war der Podcast, Daniel, den wir beide gemacht haben, wo Dagmar uns hinterher so viele E-Mails geschrieben haben und wir so lange geantwortet haben und dann irgendwann wir geschrieben haben, ja, schreib's uns doch nicht nur, sag's uns doch, dass wir es dann irgendwie geschafft haben, uns hier zu dritt zu verabreden, zu dem Thema, warum Wahrheit eigentlich heilt. Weil da haben Daniel und ich damals darüber philosophiert und kamen auch auf keinen so richtig grünen Zweig. Und ich glaube, bei dir, Dagmar, hat das irgendwie auch spannende Gedanken ausgelöst. Und darum gibt es heute unseren ersten offiziellen Heilungspodcast. Und du, Daniel, meintest vorhin im Vorgespräch, Heilung in den drei psychografischen Bereichen. Da hast du mir wieder typisch, so einen typischen Daniel ins Hirn gesetzt. Weil ich dachte, Heilung ist doch kein Wort, was man psychografisch durchdeklinieren kann. Das musste ich ja schon erläutern. Wie stellst du dir das vor, Heilung in den
Naja, das ist ja eine Grundidee, die hatte ich ja mal erwähnt, ich glaube in meinem ersten Psychografie-Webinar. Die Grundidee ging halt zurück auf jetzt komme ich auf den Namen nicht.
Frau Birkenbiel wäre an dieser Stelle im Boden versunken vor Scham, dass ihr der Name des Autors nicht einfällt.
Ja.
Du lachst immer noch, daraus schließe ich, dass du doch kein Handlungstyp bist.
Ja, das
meinst du den Dingens?
Den Dingens, ja. Mhm. Nein, der hat auf jeden Fall gesagt, der Autor fällt mir gleich noch ein, dass es ja nur zwei Dinge im Leben gibt, die wirklich wahrhaft heilen, nämlich Wahrheit und Empathie.
Weißt du noch, wer das war? Carl Rogers?
Ja, Carl Rogers, genau. Auf den bin ich nicht gekommen. Und für mich sind da meine psychografischen Alarmglocken angeschlagen, dass ich mir gesagt habe, das kann doch nicht sein, dass der jetzt irgendwie hier über zwei psychografische Bereiche spricht und halt sagt, das ist irgendwie jetzt alles und das sind alle erdenklichen Möglichkeiten. Und habe dann natürlich sofort überlegt, was ich im Handlungsbereich als ähnliche Energie formulieren könnte, die eine ähnliche Qualität hat wie die Empathie und wie die Wahrheit. Und bin da auf die Gerechtigkeit gekommen. Mhm. Also was ich halt daran so spannend finde, ist, also die Empathie würde ich halt natürlich dem Beziehungsbereich von der Grundidee her zuordnen. Aber reine Empathie, reines sich einfühlen, reiner Positionswechsel und reines sich assoziieren mit der Welt des anderen, empfinde ich eben nicht als unbedingt heilsam, sondern es muss schon irgendwie der Schritt in den Erkenntnisbereich mit da sein, dass halt irgendwie eine Art von Verständnis entsteht, irgendwie eine Art von Bezeichnung, irgendwie eine Art von Worten, die das Phänomen jetzt auf eine gute Art beschreiben, dass diese Qualität eben heilt. Und auch die reine Wahrheit sozusagen, einfach nur die pure Erkenntnis, solange die nicht ausgesprochen wird, solange die nicht ausagiert auch wird, also solange die nicht eine Spur auch Handlungsbereich hat, ist die für mich genauso unwirksam. Und so hat für mich die Gerechtigkeit auch eine Qualität, die zwar im Handlungsbereich startet. Also die Gerechtigkeit ist für mich, ist ja auch ein Metamodellverletzung, die ist aber ein Konzept, was ich eben so beschreiben würde, dass man gewissermaßen etwas tut, was einem einer Ungerechtigkeit, einer systemischen Imbalance, die wieder ausgleicht. Also nehmen wir mal an, jemand hat irgendwie was gestohlen, dass der Dieb, der was gestohlen hat, gewissermaßen eine Strafe dafür erhält. Also dass es eine Art von Ausgleich gibt, dass derjenige, der bestohlen wurde, derjenige, der leidet, eben nicht alleine leidet, sondern dass es irgendeine Art von Ausgleich gibt. Nur das Maß an Ausgleich ist natürlich ein Stück weit subjektiv. Und die Idee von Gerechtigkeit ist eben eine, die, dass eine äußere Perspektive oder eine äußere Instanz, und darauf beruht ja unser gesamtes Rechtssystem. Ich meine, warum verdammt nochmal haben wir Menschen so ein unglaubliches Bestreben, dass wenn einer böse war, dass der dafür bestraft wird? Ich meine, im Grunde genommen ergibt es rein logisch für mich aus Erkenntnislogik heraus keinen Sinn, zu sagen, ich leide jetzt und wenn jemand anderes leidet, dann geht es mir besser. Aber das ist halt einfach scheinbar eine menschliche Qualität, diesen Ausgleichsgedanken zu schaffen. Und diese Idee, dass es aber auf eine angemessene Art einen Ausgleich gibt, da schmiert dann meiner Meinung nach ein Stück der Beziehungsbereich eben auch mit rein. Und deswegen fand ich das ein angemessenes Wort als die dritte Qualität aus dem dritten Bereich.
Ja, wenn
Jetzt
ich
habe
da
ich dich
eigentlich.
totgequatscht.
Nein, Dagmar und ich, wir mussten nur gerade nonverbal klären, wer jetzt zuerst spricht, aber sie gewinnt.
Danke. Danke. Also, ich habe gelernt in meiner allerersten NLP-Ausbildung hier in Österreich bei Helga Obermeier, die hat immer gesagt, Heilung passiert in drei Schritten, und zwar erkennen, anerkennen, und das sind 80% der Veränderung, und die Veränderung ist der dritte Schritt, also etwas zu handeln. Und für mich war das so irgendwie der Start im Erkenntnisbereich. Ich erkenne, was los ist. Wenn ich es anerkenne, spreche ich es aus. Ist also eine Handlung, das Wort sprechen. Und dann passiert damit etwas im systemischen Bereich, weil ich durch das Anerkennen und Aussprechen kriegen die Dinge ihre Existenz. Also wenn ich überhaupt einmal anerkenne oder erkenne, ich bin die ganze Zeit verärgert, dann spreche ich es aus, ich bin verärgert, dann passiert auch etwas im System, dann kann es heil werden. Denn alles, was im System nicht existieren darf, macht krank oder stört das System. Und Heilung passiert immer dann, wenn man ganz wird. Und Heilung ist ja auch so ein anderer Ausdruck für ganz werden. Und das kann ich ja auch psychografisch verstehen in allen drei Bereichen, dass ich alle drei Bereiche in Harmonie bringe. Und in diesem Sinn wäre es auch Gerechtigkeit, ebenso ein weiterer Schritt, wo ich sage, systemisch werde ich dadurch ganz, es werden alle Elemente anerkannt und dadurch entsteht Gerechtigkeit. Oder dadurch entsteht Heilung eigentlich.
Ja, dann gehe ich mal rein und sage was ganz anderes. Einfach nur, damit es hier Party gibt. Weil ich finde die Idee ja gut zu sagen, Empathie und Ehrlichkeit sind zwei der psychografischen Bereiche. Aber ich würde den dritten ganz anders benennen.
Erzähl mal.
Weißt du zufällig, wie die Methode heißt, die Pfarrer Sebastian Kneipp entwickelt hat? Ordnungstherapie. Und ich hätte vielmehr das Gefühl, dass das die Qualität des dritten Bereichs ist, dass man sein Leben in Ordnung bringt. Und das fängt bei dem wirklich an mit Aufräumen, geht dann über einen geordneten Lebenswandel, geordnete Tischzeiten und alles das. Arbeit spielt eine wichtige Rolle. Das heißt, er bringt wirklich das Leben in Ordnung. Und ich frage mich, ob dass möglicherweise die Gerechtigkeit eher in eine Art von gesellschaftlicher Heilung gehört. Also, dass wir sozusagen drei individuelle Sachen haben und drei gesellschaftliche. Und dann wäre die Gerechtigkeit vielleicht eher das Gesellschaftliche. Aber mein Gefühl ist, dass wenn ich eine individuelle Heilungsmethode für den Handlungsbereich suche, wäre die Ordnung vorzuziehen. der Gerechtigkeit.
Was ist, wenn Ordnung gerechtig gleich Gerechtigkeit ist?
Ja, da gibt es natürlich ganz viele Ähnlichkeiten, die sehe ich auch, dass natürlich die Gerechtigkeit auch wieder was in Ordnung bringt. Trotzdem einfach von der Idee her, was halt Kneipp hatte, da geht es im Grunde um das, was Jordan Peterson auch sagt, räum dein Zimmer auf.
Ja.
Und das hatte halt wirklich einen wirklich ganz stark heilenden Effekt, wenn man sein Leben in Ordnung bringt. Also das, glaube ich, wissen wir alle, dass man das manchmal irgendwelchen Coaches empfehlen möchte. Wie wäre es, wenn du mal einfach irgendwie die Sachen um dich herum in Ordnung bringst?
Ich stimme dir insofern zu, als dass ich und finde die Idee auf jeden Fall auch gut, als dass die Vorannahme für eine Heilung über Gerechtigkeit natürlich die ist, dass man in irgendeiner Form ein systemisches Problem hat, in irgendeiner Form in Ebene 6 Thema, in irgendeiner Form mit einem anderen Menschen irgendwie Schwierigkeiten und Probleme hat. Und wenn ich jetzt aber einfach nur Heilung dafür suche, dass ich mich irgendwie blöd fühle oder so, dann passt das halt einfach nicht. So. Oder wenn ich irgendwo Heilung für, keine Ahnung, ja, wofür suchen wir eigentlich Heilung?
Ich glaube, das ist sowieso jetzt in diesem bisherigen 10-Minuten-Podcast die Schwachstelle, dass wir mit dem Wort Heilung operieren und das eigentlich so, noch nicht mal schlampig ist, es überhaupt nicht definiert. Also wir, sag mal, du hast ja gerade eine Idee gehabt, was Heilung sein könnte. Aber im Grunde war das letztes Mal ja schon bei uns, Daniel, das Problem, dass wir gesagt haben, warum heilt Wahrheit? Und wir wahrscheinlich mehr Ahnung von Wahrheit hatten als von Heilung. Also was ist das eigentlich überhaupt, diese ominöse Heilung, nach der man da
Ja,
sucht? Ich glaube, die ist körperlich schwer zu beschreiben, die ist mental schwer zu beschreiben, die ist seelisch schwer zu beschreiben.
ich finde an der Stelle, und das geht ein bisschen in die Richtung, was auch Dagmar gesagt hat, finde an der Stelle von Teal Swan eine Idee ganz, ganz interessant. Die meinte halt, wann immer, also Probleme oder Toxizität, dass die entsteht, wenn du, sie sagt, Aspekte deiner selbst, Project, Reject, Deny or Disown. Das sind die vier Qualitäten. Also wenn du etwas von dir selbst projizierst, wenn du etwas von dir selbst ablehnst, wenn du von dir selbst etwas verneinst oder disown, ist quasi jemand anderes überhelfen, also oder jemand anderes eine Aufgabe übertragen, die eigentlich deine eigene ist. Und sie sagt auch, dass, und das geht ja ganz stark in deine Richtung, Dagmar. Heilung dann passiert, wenn du abgespaltene Aspekte deiner selbst und deiner Persönlichkeit wieder reintegrierst. Und
Das ist die Schattenarbeit, oder? Im Wesentlichen.
genau. Aber ich fand halt von ihr diese Formulierung, diese vier Worte, Project, Reject, Deny and Disown, beschreiben sehr schön vier Mechanismen, über die man es eben schafft, Aspekte seiner selbst von sich abzuspalten. Gut, sie ist halt auch Beziehungstyp, meiner Einschätzung nach. Das könnte vielleicht auch quasi der Beziehungstyp-Blick durch das Leben sein, dass aus der Sicht des Beziehungstypen natürlich die Erkenntnis und das Anerkennen, was gehört zu mir, was bin ich, entsprechend der Weg der Heilung wäre und den Weg der Heilung beschreibt. Könnte man jetzt überlegen, wie übersetzt man das für ein Erkenntnis- und einen Handlungstypen? Aber ich finde die Grundidee erstmal schon mal ganz gut.
Ich habe mir gerade überlegt, wie schlimm, wie hart war das für dich, Daniel, dass du diese vier Worte nicht den Dreiecken des Psychografiedreiecks zuordnen konntest? War hart, oder?
Ich brauche, glaube ich, schon ein bisschen Heilung dafür jetzt.
Es ist total gemein, wenn so eine großartige Vierergruppe kommt und man merkt, ich bin nicht in die Dreiecken rein.
Ja.
Manchmal denke ich mir, Dietmar Friedmann hätte bei dem ersten Modell bleiben sollen, wo er vier Typen beschrieben hat. Hättest du die beiden zuordnen? Weißt du das, Dagmar, dass er am Anfang vier Typen hat?
Ja, ich habe die frühen Bücher von ihm gelesen und dann war es mir klar, ich bin Beziehungstyp. Also ich finde diese Erklärungen, die machen das ganze System noch verständlicher.
Also ich will jetzt hier kein Fass aufmachen, aber ich glaube auch mehr und mehr, dass eigentlich Dietmar Friedmann mit dem ersten Modell mit vier Typen näher an der Wahrheit war wie später. Also als er, für die Zuhörer, die das nicht wissen, er hatte damals Beziehungstyp 1, Beziehungstyp 2, Erkenntnistyp und Handlungstyp. Und die dann irgendwann zusammengepackt in einen Beziehungstypen. Aber ich glaube eigentlich, es gibt die vier Typen. Weil dann passt es auch mit den Archetypen zusammen. Eine große Mutter. Und dann würde Daniel auch die vier Qualitäten der Heilung einordnen können. Du willst nicht, ich merke das schon.
Wollt nicht über Heilung reden, ihr wollt die Psychografie revolutionieren, oder?
Naja, wenn du da bist, dann ergibt sich das zwangsläufig. Warst du nicht auch eine von denen, die sich am Anfang so ungern hat einsortieren lassen im Psychografie-Dreieck?
Oh ja, es hat mich unglaublich geärgert.
Ja, das ist typisch Beziehungstyp.
Und
Womit du schon wieder
ich
angefangen
fand mich überall wieder und ich bin über den draufgekommen. Das waren so, also wenn ich durch die Biografie gegangen bin, durch meine und geschaut habe, dann gab es so Phasen, wo ich mir gedacht habe, ja, ganz genau, da bin ich Beziehungstyp, da bin ich eindeutig Handlungstyp, da bin ich eindeutig Erkenntnistyp und irgendwie war ich dann alles. Und dabei waren es immer wieder diese Entwicklungsschritte, die man halt, ja, auch das war eine Form von Heilung, endlich anzuerkennen, ja.
Ich
Entscheide
wollte
dich
es gerade
ein.
sagen, weil das ist ja auch, das ist für mich ein Beispiel von Wahrheit, die heilt, dass ganz oft Leute finden sich irgendwann in einem psychografischen Typen und erleben etwas, was sie als heilsam empfinden. Das wäre in dem Fall dann die Wahrheit, die heilt, dass man sich in einem Modell halt wiedererkennt.
Ja,
Ich
und ich.
finde auch, du zuerst.
Na, du, Daniel.
Ich finde es auch immer noch eigenartig, dass das Anerkennen, dass man ein bestimmter Typ ist, dass das irgendwie heilsam ist. Aber wenn ich das mal quasi für mich mal überlege, was es eigentlich damals für mich verändert hat, einzusehen, dass ich Erkenntnistyp bin oder anzuerkennen, dass ich Erkenntnistyp bin, dann war das einfach so, dass es, nachdem ich das Modell kennengelernt hatte, das ja erstmal super spannend fand, so alle möglichen Phänomene und Komplimente und Techniken und so weiter und so fort einzuordnen. Aber mich selber da wiederzufinden und auch wenn es halt Ausnahmen gibt und auch wenn auch ich manchmal im Beziehungs- oder Handlungsbereich natürlich unterwegs bin, zu sehen, dass sich ein Muster häuft. Das war schon. Es hat irgendwie Ordnung ins System gebracht. Und damit kommen wir ja wieder in deine auf deine Grundidee zurück, Ralf. Weil ich finde, die Psychografie ist ein Modell, was eine unglaubliche Ordnung im Kopf macht. Also alleine diese Zahl 3 ist einfach ein Maß an Komplexität, was einfach nicht dogmatisch ist, aber auch nicht überfordert. Also ich habe mich ja auch mit allen möglichen anderen Typen beschäftigt und allen möglichen anderen typologischen Modellen. Also wenn ich mal hier an dieses 16 Personalities denke, da denke ich mir, dieses Modell ist so komplex. Und irgendwie, sobald du ein kleines bisschen in einem anderen Lebensbereich unterwegs bist, bist du schon wieder in einer komplett anderen Rolle, ein komplett anderer Typ. Und ich konnte mich nie damit anfreunden, weil es war einfach zu viel für mich. Es war ein Maß an Differenzierung, was für mich dieses Gefühl von Ordnung nicht hergestellt hat. In der Psychografie war es dann aber so, dass ich gemerkt habe, ich kann mich jetzt irgendwo auch zuordnen, einer Gruppe von Menschen auch zuordnen, die halt ganz ähnliche Themen und ganz ähnliche Muster und ganz ähnliche Beziehungsspiele auch spielen. Und das empfand ich damals schon als heilsam im Sinne von, ja, so diese Einsicht, ich bin damit irgendwie normal
Ups.
mit dem Zeugs.
Ups.
Wieso?
Ich bin normal, ja. Manchmal empfindet man das als Glücksfall, manchmal ist es für andere wiederum ein Problem. Häufiger mal eine Frage.
Wie war das für dich, diese Einordnung in die Psychografie?
Wen meinst du jetzt mit dich?
Also, als du das Modell kennengelernt hast.
Ich, Ralf?
Ja, du, Ralf?
Ich habe das ja über Jahre kennengelernt. Also mein Zugang zur Psychografie war ja ein ganz eigenartiger, weil ich habe das Modell sehr früh kennengelernt und es hat mich überhaupt nicht gepackt. Das heißt, es war die ganze Zeit auf Halde gelegen. Ich habe das dann später nochmal erlebt mit Spiral Dynamics, was ich auch sehr früh kennengelernt habe und es immer uninteressant fand. Und es gab dann plötzlich einen Moment, wo dieses Modell, was ich lange schon kannte, da war und gewirkt hat. Während die Frage, ob ich Erkenntnistyp bin, die war von Anfang an klar. Also ich merke immer wieder, auch wenn ich mich mit Leuten in Kontakt komme, es gibt Menschen, die du sehr schnell in irgendeine von diesen drei Schubladen einsortieren kannst. Da reicht manchmal ein Blick. Und andere es gibt Leute, wo ich jetzt nach Jahren noch nicht mehr wirklich sicher bin, was die sind. Das finde ich auch ein Phänomen, weil das gibt sowohl Beziehungstypen als auch Erkenntnistypen, als auch Handlungstypen, die man sofort einordnen kann, und andere, die kann man nicht einordnen. Also, das sind auch so Stellen, wo man sich denkt, vielleicht stimmt das Modell doch nicht. Vielleicht gibt es doch in Wirklichkeit 27 Typen und wie wir halt die drei so machen. Aber jedenfalls, für mich war das nie die Frage, ob ich Erkenntnistyp bin. Das war so offensichtlich klischeehaft, dass ich das bin. Und darum fehlte vermutlich auch dieses Zurechtruckeln. Mir hat es dann eher später in Details, also halt in diesen Fallen, in den Stärken, da hat es mir geholfen. Und ansonsten war der Weg bei mir ein sehr, sehr langsamer, der eigentlich immer noch anhält, dieses Anerkennen der Erkenntnistypqualitäten. Weil ich immer noch bei mir merke, dass ich halt, es gibt eine Seite in mir, die wäre gerne Handlungstyp. Und ich hatte jetzt kürzlich einen Tag im Trainertraining, der mich sehr verändert hat. Das war ganz eigenartig. Dagmar hatte 2 Tage übernommen. Ich kam dann am letzten Tag wieder. Das war der Sonntag. Und ich hatte eigentlich eine leichte Erkältung, war mir also nicht sicher, ob ich stimmlich überhaupt durchhalte und hatte deswegen am Samstag mir noch extra überlegt, Sonntag kommt Spiral Dynamics. Ich denke mir viele Übungen aus, damit ich wenig reden muss und die Leute viel üben. Und am Ende war das dann ein Tag, wo wir wirklich komplett den gesamten Tag zusammengesessen sind und geredet haben. Ich habe durchgeredet, von Trainingsbeginn bis Trainingsende. Und immer wenn ich dann meinte, lass uns doch mal eine Übung machen, nein, bitte red weiter, wir finden das so spannend, wir wollen uns weiter darüber unterhalten. Das heißt, es kamen sehr viele Fragen und ich habe sehr viel geredet. Und das war für mich wirklich ein, ja, signifikantes emotionales Ereignis, weil ich habe gemerkt, eigentlich ist für mich ein guter Trainingstag, wenn es viele Übungen gibt. Gleichzeitig, und da weiß ich, glaube ich, dass es dir genauso geht, als Teilnehmer finde ich das großartig, wenn ein Trainingstag nur aus Vortrag und Demo besteht. Ich könnte als Teilnehmer auf die Übungen komplett verzichten.
So geht es mir aber auch.
Ja.
Aber ich habe jetzt noch eine andere Frage. Wenn das ein signifikant emotionales Ereignis für dich war, würdest du das auch als heilsam irgendwie bezeichnen, dass du dich aussöhnst mit deinen Erkenntnistyp-Eigenschaften?
Ja, definitiv. Definitiv. Wobei ich wirklich merke in unserem Gespräch hier, dass das Wort Heilung ist für mich gerade ein ziemliches Wieselwort, was im Grunde alles und nichts bedeuten kann. Und wahrscheinlich müsste man es wirklich differenzieren, was ist eine Heilung im Beziehungsbereich, was ist eine Heilung im Erkenntnis und was ist eine Heilung im Handlungsbereich.
Mir ist jetzt gerade was eingefallen, das möchte ich euch gern anbieten und das Thema Gerechtigkeit nochmal aufbringen. Könnte es sein, dass du bei diesem signifikant emotionalen Ereignis deinen Erkenntnistyp-Eigenschaften Gerechtigkeit hast widerfahren lassen?
Ja, und ich habe ihnen Empathie gegeben.
Genau.
Und du hast die Wahrheit darin erkannt.
Ja. So dass sich jetzt, das kommt auf das Köpkesche Fraktalmodell, sozusagen in einem Bereich sich alle drei Bereiche gespiegelt haben. Ja. Aber es ist wirklich immer wieder erstaunlich. Also ich habe auch die letzten Tage wieder, da will ich jetzt nicht ins Detail gehen, Stellen festgestellt, wo ich mich in irgendwas verheddert hatte, in irgendwelchen Seminaren und Webinaren und hinterher gemerkt habe, das war wieder eine leichte Überbetonung des Handlungsbereichs von meiner Seite aus. Also, das ist auch eine Sache, die ich selbst nicht verstehe, wie man nach Jahrzehnten von Psychografie trotzdem immer wieder drauf reinfällt. Eine andere aktuelle Sache war, die habe ich jetzt ja im letzten Update verkündet. Wir machen jetzt ja einmal im Monat eine Supervision für die Community. Und da habe ich ja gesagt, dass wir im Grunde jetzt nicht mehr üben. Also wir haben die Übungsgruppen abgeschafft. Und dahinter steht genauso eine Erkenntnis, dass sich immer wieder Leute getroffen haben, die haben gesagt, wir treffen uns zum Üben. Dann haben sie 2 Stunden sich inspiriert unterhalten und am Ende gesagt, das war ein schrecklicher Abend, weil wir haben nicht geübt. Wo ich meinte, das ist doch Blödsinn. Ihr habt gerade auf einer Beziehungsebene eine so tiefe Qualität erlebt, also so viel an Menschlichkeit, an Gemeinschaft und Ähnliches, doch egal, ob man übt. Und dann ist mir klar geworden, ja, das Üben ist wieder die Qualität des Handlungsbereichs. Und ich glaube, ein großer Teil der Seminar- und NLP-Szene hat so eine leichte Handlungstypverseuchung. Das geht wahrscheinlich auf Tony Robbins zurück, dass diese Qualität gesucht wird. Und wenn ich dann überlege an einen wie Jordan Peterson, den wir alle drei sehr mögen, ja, der setzt sich in einen dicken Ledersessel ins Tempodrom vor 4000 Leuten und sinniert vor sich hin und hinterher geben die Leute stehend Applaus, weil der Mann denkt und darüber redet. Und ich glaube, niemand geht raus und sagt, war schön, aber er hat keine Übungen gemacht.
Ja,
Ich habe mir auch
also
neulich mal
mir.
überlegt, wenn Jordan Peterson Übungen machen würde, wie sähen die aus? Aber da kam eine Fehlermeldung bei mir.
Aber mir geht es doch ganz genauso. Also ich erinnere mich auch an eine Szene von vor ein paar Monaten, wo wir in unserer Co-Trainer-Gruppe so im Nachgang so ein kleines bisschen ein paar Webinare ausgewertet haben, vor allen Dingen von Caroline und mir, und uns auch ja, gegenseitig Feedback darauf gegeben haben. Und da war auch ein Feedback so an den Teilen am Ende, wo ich dann auch so ein bisschen darüber rede, dass ich ja auch Coaching anbiete und was ich da so mache mit den Leuten. Da war dann schon auch das ein sehr schmerzhaftes Feedback, dass ich den Leuten auch versprochen habe, ja, und wenn ihr wirklich ein Thema habt, wo ihr euch verändern wollt und wo ihr wirklich irgendwie, also massiv den Handlungsbereich im Prinzip verkauft, wo mir im Nachhinein aber schon wirklich klar geworden ist, nee, das ist eigentlich gar nicht mein Coaching-Stil. Ich helfe den Leuten, sich zu sortieren. Ich helfe den Leuten, sich selber zu verstehen, irgendwie eine Bezeichnung für ein Phänomen zu finden. Das ist viel eher das, wie ich arbeite, wenn ich mit Leuten arbeite. Und dann kann ich das doch, wenn ich dafür begeistern und dafür werben will, auch genau das erzählen. Also ich stimme dir komplett zu, Ralf, dass, obwohl auch ich das Modell jetzt seit Jahren kenne, es gibt bestimmte Fallen, in die fällt man immer wieder rein, da tappt man immer wieder rein. Und es ist meistens eine Überbetonung des Entwicklungsbereichs und eine, ja, Unberücksichtigung oder eine Unbewusstheit von Qualitäten im Persönlichkeitsbereich, die man vergisst, irgendwie mitzunehmen und zu erwähnen.
Das war aber mein Satz schon vor, glaube ich, 20 Jahren, wie mich da mal einer gefragt hat, Ralf, du bist doch NLPler, du machst NLP, hast du keine Probleme mehr? Da ist mir damals schon aufgefallen, doch, ich habe genauso viele Probleme wie jeder andere, ich habe sie nur meistens kürzer. Und das merke ich bis heute, dass wir halt in sowas reinlatschen dann, aber man merkt es dann deutlich schneller. Früher wäre ich in sowas vielleicht ein Vierteljahr drin gewesen, jetzt ist halt irgendwie 3 Stunden, bis ich sehe, wo der Haken war. Der Hase.
Und wir wissen auch schneller, wie wir zu einer guten Lösungsstrategie kommen, weil da gibt es ja noch Modeling.
Ja,
Ja.
genau. Aber die Anzahl der Probleme, würde ich sagen, wird, wenn überhaupt, eher steigen. Das ist ja auch so was Verrücktes, dass kaum sind die Ressourcen da, kommen die passenden Probleme. Also auch eine ganz alte Beobachtung, aber irgendwann findet man es ja sogar lustig, dass man immer wieder neue Themen hat, an denen man arbeiten kann. Wissen
Es
wir
ist
jetzt,
aber
was?
auch spannend.
Wieso?
Also ich finde es manchmal spannend, wenn irgendwie was daherkommt und ich denke mir, ja, Herausforderung. Es
Ja.
gibt immer wieder neue Dinge und das finde ich schön und spannend. Also es wäre doch langweilig, wenn es immer nur die gleichen alten Sachen kommen würden, so an Problemchen und an Projekten.
Ja. Aber die Gefahr, glaube ich, besteht nicht ernsthaft.
Eben.
Wie meinte einer meiner Lehrer, wenn du glaubst, du hast kein Problem mehr, fang einfach eine Beziehung an.
Wobei wir da wieder beim Anfangsthema wären, oder?
Also ich glaube, da kommen wir an kein Ende. Wissen wir jetzt, was Heilung ist? Wir wissen es immer noch nicht, ne? Ist schon wirklich spannend. Ich habe am Anfang, wie ich mit NLP anfing, habe ich Monate rumgetüftelt, bis ich für mich erstmal die drei Worte Problem, Ziel und Ressource geklärt hatte. Es ist so erstaunlich, dass oft die zentralen Worte sind, die man plötzlich merkt, dass man sie eigentlich gar nicht genau erklären könnte, was das ist. Bisweilen gehe ich dann in die Wortgeschichte, um mich zu behelfen.
Einen guten alternativer Ansatz wäre ja einfach Kontrasttechnik, weil die Vorannahme, die in der Heilung drinsteckt, ist ja, dass irgendetwas krank ist, dass irgendetwas nicht in Ordnung, irgendwas unheil ist. Also um
Ja,
etwas heilen zu können.
ich gehe rein, weil für mich ist das Gegensatzpaar krank und gesund. und nicht krank und heil. Also heil wäre dann schon unheil, aber natürlich kannst du mir damit recht sagen, ey Ralf, du bist NLPler, du kannst mit der Negation nicht kommen. Aber heil hat ja auch ja noch eine spirituelle Bedeutung und alles das mit drin. Also das ist für mich deutlich mehr als das Gegenteil von Krankheit.
Als alte BWLerin, der Friedrich Herzberg, der hat die Dualfaktorentheorie als Motivationstheorie vertreten. Und da war es sehr spannend. Der wollte nämlich wissen und hat untersucht, welche Faktoren sind für Zufriedenheit am Arbeitsplatz maßgeblich und welche für Unzufriedenheit, und ist draufgekommen, es sind unterschiedliche Faktoren. Und er schreibt dann da in seinem Artikel, dass Zufriedenheit und Nichtzufriedenheit ein Gegensatzpaar ist und Unzufriedenheit und Nichtunzufriedenheit. Und das Gleiche sagt er dann auch bei Krankheit, also krank und nicht krank und gesund und nicht gesund. Und in diesem Fall könnte man auch sagen, heil und nicht heil und unheil und nicht unheil.
Du hängst jetzt einfach zwei Erkenntnistypen ab, oder?
Ja.
Ich denke, oh ja, den Tag werde ich mir im Kalender markieren.
Aber ich glaube, es ist sehr spannend, was du gesagt hast. Ich bin noch am drauf rumdenken, aber das ist ein sehr spannendes
Also
Gegensatzpaar.
es geht darum, du hast ein großes Mischpult und da hast du für Gesundheit und für Krankheit einen Regler. Und du kannst jeden Regler stellen auf 0, also 0 gesund, 0 krank. Und du kannst jeden auf 100 stellen und sagen, vollkommen gesund, vollkommen krank. Und die Frage ist, wie gehe ich damit um? Wo stelle ich mir jetzt diese Stellschrauben hin?
Ich meine, du hast dahingehend recht, dass das Wort Unheil eigentlich eine völlig andere Bedeutung hat als das Wort Heil oder Heilung. Und natürlich, ich meine, als ehemaliger Kirchenmusiker, das Wort heilig ist nur um die Ecke, ne? Also da sind wir schon ganz nah dran, dass wir sind in einem spirituellen Bereich schon auch mit drin. Und
Naja, in meinem Konzept von Heilung ist das auch ein Prozess, der im Grunde nie abgeschlossen ist. Also heil zu werden ist für mich an der Stelle eine Art von Sehnsuchtsziel, eine Art von Ebene 7-Ziel, wo wann immer man bestimmte Aspekte von sich selbst heilt, dass man dann in der Folge, also ich kenne keinen Menschen, der, und wir hatten es ja vorhin auch, der irgendwie keine Probleme oder kein Unheil mehr in seinem Leben erlebt. Es wird einfach nur weniger, die Phasen werden kürzer, man kann irgendwie anders damit umgehen, man kann irgendwie anders darauf reagieren. Aber wann immer, das ist zumindest meine Erfahrung, man einen Aspekt von sich heilt, dann halt die nächste Schicht des Themas oder die nächste Schicht der Entwicklung kommt. Und ja, das halt einfach ein Prozess ist, der ein Leben lang andauern kann. Und jemand, der ja von sich behauptet, er hätte keine Themen, er hätte halt nichts, was er mehr zu heilen hätte oder nichts, wo er sich mehr entwickeln könnte. Also das sind für mich zumindest sehr verwandte Begriffe. Ich glaube das nicht.
das wäre für mich dann ein erleuchteter oder vollkommener Mensch. Also das ist, glaube ich, so dieses spirituelle Ziel.
Genau,
In
aber
sich alles zu heilen, sodass man.
genau, du sagst es, das ist eine Art von spirituellem Ziel und dementsprechend auch ein Ziel, was praktisch eigentlich nicht erreichbar ist. Also in meiner Vorstellung zumindest, also ich fand da zum Beispiel die Differenzierung von Klaus Marwitz, der ja mal unterschieden hat zwischen einem Ziel und einer Vision, wo er gesagt hat, ein Ziel ist auf der Timeline und eine Vision schwebt über der Timeline. Und in dem Sinne ist halt für mich auch ein spirituelles Ziel, ein Ziel, was in meinem Leben gar keinen Endzeitpunkt hat, wo ich sage, okay, und von da an lebe ich halt einfach ein glückliches, erleuchtetes Leben, sondern das ist ein Ziel, was einen ein Leben lang begleitet und was einem eine Richtung weist, was einem eine Orientierung im Leben gibt, vielleicht auch Ordnung im Leben gibt. Wir kommen immer wieder darauf zurück. Aber um Gottes Willen kein Ziel, wo ich sage, okay, 3 Jahren, 2 Monaten, 8 Tagen und 17 Sekunden möchte ich dieses Ziel gerne erreicht haben. So smart und sinnespezifisch und messbar und so weiter und so fort.
Ich tue jetzt mal unsere Diskussion weiter verunordnen,
ja,
indem ich euch präsentiere, wo das Wort angeblich herkommt.
Aha.
Es kommt von Eigentum haben oder von Zauber, günstiges Vorzeichen, Glück oder von gesund, unversehrt, gerettet. Also ich finde, das ist ein ziemlich weiter Bedeutungsraum und vor allem dieses Eigen und Eigentum haben macht bei mir ganz eigenartige Sachen im Kopf, aber ich habe das Gefühl, irgendwie könnte man da auch was drin sehen. Das mit gerettet finde ich sehr spannend. Also das Gefühl kann ich damit gut verbinden, dass Heilung was von gerettet sein hat, aber Eigentum haben, schon auch spannend von der Idee her. Es sieht aber so aus, was möglicherweise einen Ursprung, als ob man gar nicht so genau wüsste, wo das Wort eigentlich herkommt.
Ich meine, das Konzept mit Eigen, das ist ja auch das, was Dagmar vorhin meinte, mit bestimmt, oder auch ich in der Referenz zu Thiel Swan auch meinte, dass man etwas von sich Abgespaltenes wieder reintegriert. Das würde ja durchaus in die Richtung gehen.
Euch ist bestimmt aufgefallen, dass diese drei verschiedenen möglichen Bedeutungen des Wort Heil den drei Psychografie-Ecken entsprechen, oder?
Jetzt erzähl. Jetzt bin ich
gespannt. Das Eigene,
ja, ich auch.
Durch Identität, das ist Erlebnisbereich, also meins, ich. Dieses mit Zauber ist der Beziehungsbereich, das Energetische, und gerettet ist der Handlungsbereich. Das ist die Retterqualität. Also,
Wobei mich
glaube,
dann halt auch wieder.
Wir haben da, glaube ich, ein Wort am Haken, was uns noch länger beschäftigen kann in seiner Vielfalt.
Wobei natürlich bei dem Retten ich da auch ein kleines bisschen wieder aus der Kurve fliege, zumal in der Bibel, im christlichen Narrativ, der Jesus ja auch immer als der Retter gekennzeichnet wird. Und nachdem wir ja aber den christlichen Weg eigentlich in früheren Podcasts eigentlich als einen sehr beziehungsbereichstypischen Weg beschrieben haben, also in der Bibel heißt es halt nicht, der Jesus, der erklärt dir, wer du bist und gibt dir Sachen zurück, die zu dir gehören.
Der Weg, die Wahrheit und das Leben.
Ja.
Ja, aber er ist trotzdem, also Jesus ist ja eine Verkörperung. Der kriegt Körper, der kann handeln. Der ist da, also der wird ja handgreiflich, der legt Hand auf, der tut was. Also für mich war das nicht so klar, da wart ihr euch einig.
Wie hättest du die Trinität zugeordnet?
Naja, Geist ist klar.
Als Erkenntnisbereich?
Die Seele und halt dann die Verkörperung, Handlungsbereich.
Du meinst, wie würdest du den Gott Vater zuordnen?
Das wäre die Seele.
Also Beziehungsbereich.
Und jetzt bedauere ich unsere Zuhörer, dass sie dein Daniel-Gesicht nicht sehen. Dein Gesicht ist tätowiert, nimm das.
Oh.
Die Augen werden normal. Aber guck mal, ihr seid euch einig, dass der Heilige Geist zum Erkenntnisbereich gehört. Das ist doch schon mal ein guter Anfang.
Ja.
Bei was meiner anderes zu behaupten, wir auch sehr vermessen.
Ja, aber meine Zuordnung war eben, dass gewissermaßen der Sohn, also Jesus, eher dem Beziehungsbereich zuzuordnen ist, weil er ja mit der Aufgabe auf die Welt geschickt wurde, die Beziehung zu Gott wiederherzustellen. Also gewissermaßen als Vermittler zwischen dem Gott Vater und den Menschen zu fungieren. Und der Gott Vater ist für mich der Handlungsaspekt Gottes, weil er eben als der Schöpfer und als der oberste Richter, das hat für mich den stärksten Handlungsaspekt in der Trinität. Aber ich stimme dir zu, ja, man kann auch andersrum argumentieren.
Ich habe vor Weihnachten einen sehr spannenden Text gelesen. Es gibt eine Theorie, dass es in Wirklichkeit zwei Jesuse gab. die damals in Nazareth geboren wurden, ungefähr gleichzeitig. Der eine im Stall, ein armes Kind, das andere Kind in gutem Hause, wo auch dann die drei Weisen zu Besuch gekommen sind und die beide ganz unterschiedlich aufgewachsen sind. Denn wenn man die Evangelien nebeneinander legt, stellt man fest, da passt viel nicht zusammen. Und der eine war halt dann dieser Frühreife, der im Tempel irgendwelche Sprüche gesagt hat, und der andere war einfach ein Handwerksjunge. Und nach dieser Theorie ist einer von beiden dann irgendwann zurückgetreten, um dem anderen die Bühne zu überlassen. Dann würde man es reinkriegen, dann könnte man einen in den Beziehungsbereich verorten und einen im Handlungsbereich. Mal nur so
Ist
als Kompromiss.
Beziehungstyp 1 und Beziehungstyp 2.
Oh ja, ich glaube, wir sind gerade auf sehr dünnem Eis, aber wir dürfen uns auf dem dünnen Eis bewegen, weil es ist ja auch so das beste Buch über Spiral Dynamics, was ich empfehlen kann, ist ja von den Küstenmachers, also dem Werner Tiki Küstenmacher und seiner Frau, Gott 9.0, wo sie Spiral Dynamics am Beispiel Jesus erklären. Und nach deren Buch ist ja auch so, dass Jesus von beige bis türkis alle Qualitäten auch voll entwickelt hatte. Und da gibt es auch einige Stellen, die so dermaßen nach dem Motto reim dich oder ich fress dich gestrickt sind. Ich glaube, es ist für Jesus okay, wenn wir ihn auch in alle drei Ecken des Psychografie-Dreiecks einsortieren.
Wahrscheinlich.
Es ist ja ohnehin doch auch immer ein bisschen Projektion dabei, was man darauf sieht.
Klar.
Ja, und wisst ihr, ich finde es ja spannend, ihr wollt unbedingt die eine Wahrheit haben. Und ich finde es spannend, mit euch darüber zu diskutieren und noch weiterzureden über das Thema und nachzudenken.
Nein, die Wahrheit machen wir. Wir sind Handlungstypen und die
Ah.
Wahrheit wird von uns einfach angefertigt.
Okay.
Genau.
Nur Daniel, das ist doch super.
Wenn der Beziehungstyp dann wieder ein gewisses Maß an Unordnung und Komplexität wieder reinbringt und Chaos, dann ist es nur der Beginn eines Gespräches und einer neuen Sortierung, die halt dann wieder interessant ist.
Da sind wir jetzt dann bei Niklas Luhmann.
Aha.
Kommunikation, das Zweck der Kommunikation ist zu kommunizieren und in Beziehung zu sein und nicht der Inhalt.
Das ist die Stelle, wo ich gerne sehen würde, wie die uns zuhörenden Handlungstypen jetzt die Augen rollen und sich denken, wann kommt die Übung? Ich glaube, um nochmal zwei Kapitel zurückzugehen zu dem, was du davor gesagt hast, Dagmar, dass dieses mit dem Heil und Nichtheil und Unheil und Nichtunheil, dass das wirklich spannend ist, weil ich glaube, dass viele Leute viel einfacher sagen können, wenn sie sich nicht heil fühlen, als dass sie sagen können, wenn sie sich heil fühlen. Es sieht für mich ein bisschen nach einer Abweichung von einem Ideal aus, was man vielleicht nie ganz erreicht. Also ich fand das vorhin lustig, wo du meintest Mischpult und du gesagt hast, die beiden Regler könnten auf 0 oder auf 100 sein. Ich glaube, dass sie das gerade nicht können.
Die sind irgendwo dazwischen, es ist
Genau.
alles irgendwie
Genau.
Graustufen.
Ich glaube, sie können irgendwo dazwischen sein, aber ich glaube, dass beide Regler können sozusagen per Definition nie auf ganz aus oder ganz ein sein. Scheint mir beides undenkbar. Also komplett heil ist undenkbar und komplett unheil ist auch denkbar. Es ist immer dieses Mischmasch. Ist es nicht auch ein Bibelspruch? Der Mensch ist aus krummem Holz geschnitzt.
Ja, irgendwie so.
Wir müssen doch einfach mit dem Wischiwaschi leben, was wir so sind.
Und auch Ken Wilber sagt ja, niemand irrt zu 100% und dann ist wahrscheinlich auch niemand zu 100% unheil.
Ja.
Es hat aber auch niemand zu 100% recht.
Ja.
Kannte Ken Wilber uns? Möglicherweise hätte er sonst den Satz nochmal überdacht.
Wahrscheinlich.
Womöglicherweise hätte er uns gern kennengelernt.
Also sind wir jetzt einig, dass es Empathie, Wahrheit und Ordnung ist oder Empathie, Wahrheit und Gerechtigkeit oder sind wir uns darin einig, dass wir uns nicht einigen können? Eigentlich war ja die Grundfrage, warum Wahrheit heilt, aber ich glaube, wir haben das Thema vergrößert, dass wir alle drei nicht wissen, was eigentlich Heilung ist. Ich bin immerhin Heilpraktiker. Also.
Ich bin auch Heilkundler als Apotheker.
Echt? Das ist toll. Das heißt, du kannst die Kunde, ich kann die Praxis. Dann
Dann bist du doch der Handlungstyp von uns beiden.
müsste Dagmar heilfühlig sein.
Heilfühlig, ich kann strömen.
Siehst du? Dann haben wir doch alles zusammen.
Aber in Österreich darf ich mit Heilung, bin keine Ärztin, geht nicht.
Ja, wer heilt, hat recht. Ne? Da hätten wir die nächste Definition. Da kommt dann die Gerechtigkeit wieder mit rein, die von Daniel.
Nur, ich kann doch was zum Thema Heilung sagen. In meiner heilen Welt hier zu dritt, muss ich sagen, finde ich es schön, dass wir jetzt nicht genau sagen können, was Heilung eigentlich ist.
Jetzt bringst du noch mal eine neue Wortbedeutung, die heile Welt, ne?
Ja.
Ich überlege die ganze Zeit, wenn ich in Coaching-Kontext gehe. Es ist ja wirklich so, dass manche Leute kommen ins Coaching und sagen, es ist irgendwas nicht in Ordnung. Es ist irgendwas nicht im Gleichgewicht, nicht heil. Also eigentlich wird der Problemzustand fast immer als Negation, als Abgrenzung, als Unterschied zu einem erstrebenswerten Zustand dargestellt. Also von daher, ich bin immer noch bei diesem, ich fand das wirklich spannend mit diesen doppelten Negationen, die du da vorhin gebracht hast. Wer war die Quelle?
Herzberg. Frederik Herzberg, glaube ich, Dualfaktorentheorie ist wirklich spannend.
Ich finde es deswegen so spannend, weil es halt natürlich auf eine inspirierende Art diesem NLP-Glaubenssatz widerspricht, dass wir nicht mit Negationen arbeiten dürfen. Aber es ist eigentlich ein wunderschönes Beispiel, dass es Quatsch ist, dieser NLP-Glaubenssatz. Weil ja das gerade mit den Negationen, also gerade halt in Abgrenzung zu etwas, sehr schöne Definition ergibt. Und genauso wie Steve DeShazer gesagt hat, wir können sagen, was besser ist, ohne sagen zu können, was gut ist.
Genau.
Wäre das ja das Gleiche, dass man sagen kann, dass etwas nicht in Ordnung ist, obwohl ich nicht sagen kann, wie es eigentlich ist, aber es ist halt einfach nicht in Ordnung.
Und ich kann irgendwie auf der Skala von 0 bis 10
Ja.
fünf bei 5 stehen.
Aber in der Reihenfolge widerspreche ich ganz deutlich. Also ich glaube, dass man wirklich in jedem von den drei Bereichen anfangen kann. Es kann damit anfangen, dass man es benennt. Es kann damit anfangen, dass man erstmal irgendwas tut und es kann damit anfangen, dass man in irgendeine Beziehung geht oder ein Gefühl geht. Ich glaube, das ist in meiner Kategorie mein Fakt, zu sagen, du brauchst eine bestimmte Reihenfolge. Also der Irrtum ist für mich spätestens seit Sigmund Freud durch. Der hatte ja auch die anerkennenswerte Idee, dass die Wahrheit heilen würde, im Sinne von die ausgesprochene Wahrheit, das Erkennen. Ich meine, seine Idee war ja, dass wenn ich den Sinn darin erkenne, dann wird es heil. Und er hat am Ende seines Lebens einsehen müssen, dass es manchmal heilt, aber nicht immer. Und ich glaube, es hat ihm zu wenig oft geheilt. Und von daher würde ich mich nicht damit aufhalten, an welcher Stelle das losgeht. Da ist vermutlich wieder typspezifisch Beziehungs-, Handlungs- und Erkenntnistyp.
Ja, entweder ist es typspezifisch, also, aber wenn man sagt, es hat eine bestimmte Reihenfolge, dann müsste es sein, dass das Phänomen Unheilung irgendwo in einem bestimmten Bereich als Phänomen startet. Ich meine, das erinnert mich jetzt an das letzte Practitioner-Wochenende, wo ich ja auch die Idee angebracht hatte, dass Konflikte im Grunde genommen immer erstmal ein Phänomen aus dem Beziehungsbereich sind. Konflikte oder das, was man typischerweise als Konflikt bezeichnet, ist ja im Grunde immer eine emotionale Sache. Also das ist keine sachliche Diskussion und das ist kein praktischer Konflikt, sondern wenn man das Wort Konflikt sagt, da denkt man an irgendeine Art von emotionaler Sache. Also ich zumindest. Und dann ist es natürlich ausgehend vom Beziehungsbereich logisch, dass im Konflikt erstmal ein gewisses Verständnis, ein gewisser Erkenntnisbereich von der Position des anderen eben benötigt wird. Also deswegen sagt ja auch Watzlawick sozusagen, du solltest, bevor du einen Konflikt klärst und verhandelst, erstmal die Position deines Konfliktpartners zu dessen Zufriedenheit wiedergeben können und er eben auch deine. Und erst wenn das geschafft ist, also erst wenn der Erkenntnisbereich entwickelt ist, dann ergibt es Sinn zu verhandeln, also in den Handlungsbereich zu gehen. Und möglicherweise könnte, wenn es eine Reihenfolge gibt, das müsste dann bedeuten, dass was auch immer die Negation von Heil oder Heilung ist, in irgendeinem bestimmten Bereich startet. Und wenn ich es irgendeinem Bereich zuordnen würde, dann müsste es halt am ehesten noch der Beziehungsbereich sein, weil Unheil sein hat für mich irgendeine Art von Chaos, irgendeine Art von Zerstreutheit, also wenn ich meine Submodalitäten dazu aufmache, dann hat es irgendwas chaotisches, wuselndes, Mückenschwarmartiges, was mich umgibt und was ich nicht greifen, nicht fassen kann. Und dann würde es natürlich Sinn ergeben. Es startet im Erkenntnisbereich, also dass du halt zuerst erkennen musst, und dann aussprechen musst und dann verändern musst. Oder wie war die Reihenfolge vorhin, Dagmar?
Ja, so ähnlich. Aber mir ist, nein, ich hatte jetzt noch eine andere Idee. Es gibt ja für die drei Typen dieses Grundthema, das sie haben. Du sollst nicht sein, du sollst nicht denken und sei perfekt. Und wenn ich jetzt davon ausgehe, Erkenntnistyp, du sollst nicht denken, wenn ein Erkenntnistyp ins Handeln kommt und das ausspricht, dann passiert ja auf der systemischen Ebene etwas. Das heißt, Dinge, die nicht sein dürfen, die ins Tabu geschoben werden, werden anerkannt. Und das kann ich dann auch spüren. Und beim Handeln sei perfekt oder tu gewisse Dinge nicht, sobald ich sie tue und ins Handeln komme und ins Fühlen komme, also für einen Handlungstypen, bekomme ich über das Fühlen die Erkenntnis und damit die Heilung.
Ich glaube, wir brauchen an der Stelle ein Beispiel.
Oh, manchmal wünsche ich den Leuten, die uns zuhören, dass sie dein Gesicht sehen, Daniel. Hat mal irgendwann jemand gesagt, Erkenntnistypen werden nicht expressiv?
Bist du dir sicher, dass überhaupt noch jemand zugehört hat so lang?
Ja.
Ja, schön. Ja,
weil, guck mal, die jetzt nicht mehr zuhören, die hören auch nicht die Frage, ob sie noch zuhören. Von daher kann ich einfach Ja sagen, denn wer das Ja hört, hört noch zu.
Okay.
Ganz simpel. Ich habe mich zwischendurch gefragt, bei dem, was du gesagt hast, Daniel, ich dachte mir, wieder so eine süße Erkenntnislogik, er überlegt sich, womit es angefangen hat. Und dann ist mir eingefallen, wir können das klären, womit es angefangen hat. Ja, weil wir machen doch sowieso eine Bibelstunde. Mhm. Wir müssen nur die Frage klären, welcher psychografische Typ waren Adam und Eva? Ich wusste, dass diese Frage den Effekt macht bei dir. Ich habe schon mal ein bisschen drüber nachgedacht. Ich bin auch auf keinen grünen Zweig gekommen. Aber das wäre noch mal spannend, oder? Kann man
jetzt
Adam
aber,
und Eva psychografisch einordnen?
Naja, entweder Adam und Eva psychografisch einzusortieren oder das, was dem Bibelnarrativ zufolge die Ursache des Unheils war. Das war ja die Entscheidung der beiden, vom Baum der Erkenntnis zu essen.
Hast du gesagt, der beiden?
Naja.
Jetzt kommen wir noch auf ein ganz, ganz, ganz heikles Thema.
Naja.
Ja, da muss jetzt die Frau was dazu sagen. Jetzt kommen wir ja in ganz kulturell gefährliches Fahrwasser.
Oh ja.
Ja, Dagmar.
Ja, nein. Oh. Das wird jetzt zu weit.
Wir könnten höchstens versuchen, ob wir mit Adam, Eva und der Schlange das Psychografie-Dreieck vollständig kriegen.
Ja.
Das aber, fand ich also herrlich. Du, Dagmar, hast mir diesen herrlichen Podcast empfohlen, Nordische Mythologie von Günter Schloss.
Ja.
Und ich fand diese eine Stelle so toll, wo die Zwerge irgendwas herstellen und dafür verwenden sie dann ja unter anderem die Beine der Schlange und die Bärte der Frauen.
Genau.
Und dann heißt es ja, seitdem haben die Schlangen keine Beine mehr und die Frauen keine Bärte mehr.
Herrlich, die
das
Stelle.
Das fand ich den schönsten Satz in dem ganzen Podcast. Das hat bei mir sehr interessante Bilder gemacht, wie ja. Schlangen und Frauen vorher aussahen.
Jetzt weißt du es.
Ja.
Aber ein schönes Bild ist auch, wo Odin einfach dieses ganze Elend der Welt durchleben muss und in der Weltenesche hängt.
Ja, wie in der Esche drin hängt, ja. Ich fand es wirklich einen sehr guten Tipp. Wir können den hier gerne offiziell weitergehen. Gibt es auf YouTube Nordische Mythologie von Günter Schloss, heißt der, glaube ich, ne?
Ja.
Nee, Schoss, Günter Schoss.
Schoss.
Wirklich großartig. Am Anfang hatte ich ein bisschen Schwierigkeiten reinzukommen, aber irgendwann ist es genau, wie du es gesagt hast, dass zum einen seine wunderschöne Stimme ist, nach Kaminfeuer klingt die so.
Mhm.
Und die Geschichten packen halt dann doch. Und ich gebe zu, ich hatte immer die Bilder von den Marvel-Comics im Kopf, weil natürlich jetzt mit Thor und Loki. Und ich war erstaunt, dass Loki auch in der Originalgeschichte schon ein ziemlicher Windbeutel ist.
Ja, aber das, was mich am meisten fasziniert hat, ist, dass Odin, der Göttervater, die Welt erst verstehen muss und lernen muss. Also das ist jetzt kein Allwissender, sondern das ist einer, der viel tut, unterwegs ist, einfach die Welt verstehen will. Der war Handlungstyp, oder? Ist Odin Handlungstyp?
Na, wenn er die Welt verstehen will, dann kommen wir mit Handlungstyp, glaube ich, nicht weiter.
Oder ein sehr, 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 sehr entwickelter Handlungstyp.
Ja. Immer
Von
Also,
Adam und Eva zu
ich wollte
Rom
gerade
gekommen.
sagen, also die Tatsache, dass Adam am Anfang alle Wesen benennen muss, das würde für den Erkenntnistyp sprechen. Mehr hätte ich dazu nicht beizutragen. Ich glaube, ansonsten ist die Idee, die beiden psychografisch einzusortieren, ziemlich schwierig.
Ja, naja, wenn man quasi nach dem psychografischen Klischee geht, dann müsste ja quasi Eva Adam in ihrem Entwicklungsbereich haben. Also der Klassiker ist ja Beziehungstyp Frau und Erkenntnistyp Mann, Erkenntnistyp Frau und Handlungstyp Mann und Handlungstyp Frau und Beziehungstyp Mann. Also wenn man da von archetypischen Klischees ausgeht, müsste sie ja Beziehungstyp sein, auch wenn ich da natürlich keine Bibelstellenbelege hätte, mit denen ich das verargumentieren könnte.
Es
Aber
würde
wenn wir
zumindest
sagen,
ja.
dann ordnen wir die Schlange auch zu, dann sind uns, glaube ich, die Handlungstypen böse, weil ich glaube, keiner will die Schlange sein.
Wir hier als zwei Erkenntnisse und einen Beziehungstyp können doch mal einfach die Handlungstypen entsprechend einsortieren. Es
Ja.
würde in einer Hinsicht würde es wirklich passen. Man könnte dann behaupten, dass das, was Eva gemacht hat, war der Beziehungstyp im schlechten Zustand, weil es war ein Retterspiel. Sie hat gesagt, komm, wir essen den Apfel, dann wird alles gut. Also das entspricht schon dem
Und
Retterspiel.
dass natürlich der Apfel vom Baum der Erkenntnis für sie verführerisch war, wäre auch ein Indiz.
Daniel, ich habe geahnt, dass wir es wirklich noch schaffen, dass wir Adam und Eva psychografisch einsortieren.
Eins ist jedenfalls klar, Eva war kein Handlungstyp, weil es war ja verboten, den Apfel zu essen. Sie hätten es
Stimmt.
nicht genommen. Ein Handlungstyp tut das nicht. Also
Das ist
das
richtig.
ist sicher.
Das würde bedeuten, dass, wer war der Ältere, Kain oder Abel?
Ich verwechsel die beiden auch immer.
Das
Ich
war wohl nicht
verwechsel auch
wahr.
immer, wer wen umgebracht hat.
Kain stach den Abel mit der Gabel in den Nabel, so kann man sich's merken. Außerdem gibt es das Kainsmal und nicht das Abelsmal. Von daher war Abel der Gute, der umgebracht wurde von Kain, dem, der das Mal dann trägt. Weil der müsste ein Handlungstyp sein, wenn wir es entsprechend einordnen. Was vielleicht auch passen würde, weil der war ja so schrecklich tüchtig und Gott mochte seine Opfergaben. Aber das scheint mir jetzt doch alles sehr, sehr an den Haaren herbeigezogen. Ich habe neulich in einem Podcast gehört, fand ich sehr spannend, da ging es über Arbeit und da wurde genau diese Stelle gebracht und als Begründung, dass das Christentum, nee, das Christen- und Judentum von der ersten Seite an arbeitsfeindlich ist. Weil die Vertreibung aus dem Paradies, da kommt ja dann Gottes Strafe. Und die Strafe für die Frau ist, dass sie unter Schmerzen Kinder gebären muss. Und die Strafe für den Mann ist, dass er arbeiten muss. Das heißt, am Anfang der Bibel steht, Arbeiten ist die Strafe Gottes für den Sündenfall. Und später im Neuen Testament kommt Jesus und sagt, seht die Lilien auf dem Felde, sie säen nicht, sie ernten nicht und sind doch besser gekleidet als Salomon in all seiner Pracht. Das Christentum scheint arbeitsfeindlich zu sein. Obwohl Jesus Zimmermannssohn war und es war dann wohl erst die Protestanten Calvin, Zwingli und Co., die die Idee der Arbeit wieder rehabilitierten. Das fand ich auch einen sehr spannenden Aspekt.
Wo hast du das her?
Irgendein Podcast.
Okay.
Frag mich nicht welcher. Ich höre ziemlich viele Podcasts quer durch den Gemüsegarten. Aber das fand ich sehr spannend. Das Verhältnis von Christentum und Arbeit, weil es irgendwie auch nicht aufgeht, weil man halt eigentlich gerade mit Protestantismus sehr viel Fleiß und Arbeits Freude, na gut, Freude ist das falsche Wort bei Protestanten, aber sehr viel Fleiß und Tüchtigkeit verbindet. Wir wissen immer noch nicht, was Heilung ist.
Nein.
Aber ich fand die Idee, den Sündenfall als ein archetypisches Muster von Nichtheilung oder von dem Gegenteil von Heilung anzusehen, eigentlich ganz spannend. Weil wenn man dieser Geschichte glaubt, dann ist ja quasi alles, was davor passiert war, war ja heil. Das war ja das Paradies.
Und es war eine Einheit, weil durch den Sündenfall passiert ja eines. Die Erkenntnis sagt ja, es gibt Gut und Böse.
Ja.
Woher unterscheide ich nicht? Also ich fange durch den Sündenfall an zu bewerten.
Ja, zu unterscheiden.
Zu unterscheiden und zu bewerten.
Und da sind wir dann eben wieder beim Thema, zu unterscheiden, was ist gut und böse, ist in meiner Welt sehr artverwandt mit der Unterscheidung, was gehört zu mir und was gehört nicht zu mir. Und in dem Moment, in dem ich etwas als böse tituliere, klebe ich ja eigentlich ein Etikettelchen drauf, will ich nicht, finde ich nicht gut, gehört nicht zu mir. Und das Böse gewissermaßen wieder zu sich zu integrieren,
und da
kam
habe
mal
ich.
wieder an derselben Stelle raus.
Nein, aber da finde ich es ja spannend, weil Sigmund Freud hat sich mit Totem und Tabu beschäftigt. Und Tabu ist etwas, wovon ich nicht sprechen darf, was nicht sein darf.
Ja.
Ich schieb's weg. C.G. Jung hatte das dann den Schatten genannt, also Teile, die nicht existieren dürfen. Und im Systemischen gibt es diese Regel, das Recht der Zugehörigkeit. Also alle Teile müssen da sein, dann funktioniert das System wieder besser. Und wenn ich irgendwas wegdrücke, wegschiebe, dann kann es nicht sein. Und sobald ich anfange zu bewerten und sage, ich habe Teile in mir, die böse sind oder die nicht sein dürfen, komme ich aus dieser Ganzheit raus. Und ich komme in eine Bewertung hinein. Gut, nicht gut, aber wenn ich alles anerkenne und sage, ja, so ist es einfach und es kann existieren und ich mir den Gedanken gar nicht mache, ist es gut, ist es böse, dann passiert Heilung. Also der Robert Betz, der nennt es immer, alles in mir darf jetzt da sein.
Wobei die jetzt schon wirklich bei den ganz dicken, sind wir bei den ganz dicken Brettern angekommen. Weil natürlich gibt es am Anfang die Ganzheit, Paradies oder was man als kleines Kind erlebt. Aber es ist nun mal einfach sozusagen der Inbegriff des Menschseins, aus dieser Ganzheit irgendwann rauszufallen.
Ja.
Und nach allem, was ich weiß, auch nie wieder ganz zurückkommen zu können.
Aber danach strebt ja eigentlich jede Religion, in diesen Zustand wieder reinzukommen.
Genau.
Also deshalb meditiere ich, deshalb schaue ich ja, Bewertungen sein zu lassen. Auch die Stoiker gehen mit dem um, die Sachen nicht zu bewerten.
Da habe ich auch mal in irgendeinem Text sehr spannend gelesen, da hat der Autor geschrieben, die Bibelstelle von Jesus heißt, ihr sollt werden wie die Kinder und nicht, ihr sollt bleiben wie die Kinder. Das fand ich auch eine sehr spannende Differenzierung, dass es sozusagen dazugehört, du bist Kind, dann fällst du aus dem Zustand raus. Also du gehst vom Heil ins nicht mehr heil sein und dann geht die Arbeit los. Dass man dann schaut, wieder zurückzukommen. Also Paradies, Rausschmiss aus dem Paradies und dann geht die Arbeit los, wieder zurückzukommen. Aber drinbleiben ist offensichtlich nicht, also ich will nicht sagen, es ist nicht die Lösung, aber es ist einfach nicht drin im Spiel. Es ist, geht nicht. Menschsein, erwachsener Menschsein heißt, aus dem Ding rausgeflogen zu sein und den Rückweg zu suchen.
Und das ist aber auch das Zeichen des Erwachsenwerdens. Wann fange ich denn an zu bewerten, in
Ja.
Frage zu stellen? Das passiert mit der Pubertät.
Ja, früher, früher.
Aber so extrem, dass ich mich gegen alles auflehne und überall nur mehr herumkrittel.
Ja, frag mal Grundschullehrer, was die so erleben.
Okay,
Ist auch nicht alles
so
schön.
redet.
Ist auch nicht alles schön. Aha. Jetzt haben wir ja wirklich aufs Finale noch eine Idee, was Heilung ist, wa? Rückkehr ins Paradies.
Und damit, ja, ich glaube, wir haben eine ganze Menge Ideen gesammelt und es ist halt, ich glaube, wir sind uns einig, dass wenn über zumindest das, was wir als Heilung bezeichnet haben, dass es irgendeine Art von spirituellen Aspekt, irgendeine Art von Ebene 7 Aspekt hat. Und das ist, also darüber zu reden, ist natürlich mit klaren, eindeutigen WAKOG-Worten oft schwierig. Also, das ist genauso wie zu fragen, was ist Erleuchtung, was ist Gott, was ist, keine Ahnung. Also all diese spirituellen Konzepte sind ja immer so ein bisschen so eine Nebelwolke, um die man eher so ein bisschen drum rumtänzelt und die man eher so ein bisschen umschreiben muss, anstatt sie mit wirklich eindeutigen, klaren Worten bezeichnen zu können. Ich meine, es ist ja aber auch klar, dass es so sein muss, weil wäre es möglich, dann gäbe es ja diese Worte und dann hätte die irgendjemand gesprochen und dann wären wir alle erleuchtet. Aber nachdem wir meiner Wahrnehmung nach nicht alle erleuchtet sind, gibt es vielleicht dafür keine richtigen Worte. Aber vielleicht haben ja unsere Zuhörer noch eine Idee, was sie beisteuern können,
Du
was
glaubst
ihrer
auch, dass
Meinung
das
nach.
jemand zuhört. Das finde ich toll.
Ja.
Ich nehme mich auch. Und ich habe auch eine Idee, worüber wir, wenn wir den Podcast fortsetzen, ich habe auch eine Idee, worüber wir dann reden.
Erzähl
Also,
mal.
glaube ich, machen wir es ganz offiziell, dass wir über das Thema reden, was uns alle drei sowieso die ganze Zeit packt, nämlich einfach die Bibel. Es ist halt doch am Ende das grundlegende Buch. Und es war ja auch mein Zugang zu Jordan Peterson, die Biblical Lectures, wie er das Ganze besprochen hat. Und ich mache es ein bisschen widerwillig im Rahmen der NLP-Ausbildung, weil ich sage immer, dass NLP eigentlich keine Methode für Ebene 7 ist. NLP ist eigentlich kein Ersatz für Spiritualität. Aber ich habe inzwischen doch den Auftrag angenommen zu sagen, dass wir in dieser in Anführungszeichen gottlosen Welt, wo den Leuten so viel das Wissen und der Kontakt zu den spirituellen Grundlagen unserer Kultur fehlt, dass man da zumindest mal ab und zu eine Brücke bauen kann. Ich weiß ja von dir, Dagmar, dass das bei dir auch sehr mit Kunst verbunden ist. Da hatten wir ja schon viele Themen.
Nicht nur Kunst, sondern Kultur.
Ja.
Also das sind einfach unsere kulturellen
Ja.
Glaubenssätze, die da drin verankert sind und die wir nicht hinterfragen und die Regeln, wie wir miteinander umgehen.
Aber auch Kunst im Sinne von, das hatten wir mal gemeinsam erlebt, im Grunde kannst du ja kein Museum betreten und irgendetwas verstehen, wenn du nicht eine Grundahnung einfach hast von Christentum und den ganzen Symbolen, den ganzen Geschichten, die da vorkommen.
Ja, aber du musst ja nicht reingehen und es verstehen. Du kannst genauso reingehen und die Sachen auf dich wirken lassen.
Sagt
Das
dir der
ist ein anderer
Wissenschaftler.
Ansatz. Ich meine, wie ist denn jetzt die Aneignung eines Kindes? Geht als Kind ins Museum, schaut sich's an. Ja, und dann gibt es Sachen, wo ein Kind sagt, fürchte ich mich vor diesem Ding oder fasziniert mich oder irgendwas passiert. Und das ist es eigentlich, das Wesen der Kunst, das ja was in uns bewegt.
Einspruch.
Dem
Da
würde
muss
ich
ich
auch widersprechen.
ganz heftig widersprechen. Also ich erinnere mich, gut, ich bin aber auch Erkenntnistyp, meine Versuche als Kind, dass irgendwelche Erwachsenen oder am schlimmsten dann irgendwelche Kunsterziehungslehrer versuchten, durch simplen Kontakt mit dem Kunstwerk in mir irgendwas zu entfachen, waren exakt bei null. Ich fand es einfach doofes, altes Zeug. Und als dann irgendwelche Leute kamen, die spannende Geschichten erzählt haben, dann wurde das Feuer in mir entfacht. Also
Bei
ich bin da offen
mir
gesagt.
ist ein ganz ähnlicher Zugang. Also, wenn auch ich als Kind und Jugendlicher, ich fand alles, was irgendwie Kunst und Kultur, ich fand es grausig, weil es halt einfach niemand erklären konnte, was eigentlich dahinter steht, warum das jetzt eigentlich wichtiges Zeugs ist. Und erst als ich dann angefangen habe, mich als junger Erwachsener irgendwann so ein bisschen mit den Konzepten dahinter, mit der Bedeutung, die diese Bilder haben, beschäftigt habe, dann habe ich erst verstanden, was das eigentlich soll und was eigentlich dahinter steht. Und teilweise finde ich immer noch nicht wirklich den Zugang, weil ich mir denke, ja, das sind jetzt irgendwie ein paar bunte Farben und ein paar halbnackte Männer auf irgendwie, die da an einem Tisch sitzen. Aber was sozusagen diese Bedeutung dieses Abendmahls hat, was ja eins der also der bekanntesten biblischen Bilder ist, das ist für mich durch bloßes Hingucken und Anstarren und Wirken lassen des Bildes, also so lange Geduld hatte ich damals einfach nie.
Ja, okay, also bei diesen Dingen, welche Bedeutung hat es, da gebe ich dir recht und die Geschichten sind wichtig. Aber mein Zugang und die Faszination, die es auf mich von klein auf ausgeübt hat, war da einfach durchzugehen und zu staunen, weil das sind mittelalterliche Tafelbilder und da ist Gold und dann sitzt einer da, der hat so eine goldene Scheibe um den Kopf und irgendwie, also da passiert schon was. Dann schau sie dir an. Also, die schauen grantig, die schauen super aus. Es gibt Madonnen mit langen Ohren. Eine schaut aus wie eine Streberin, wie sie da steht, die Hände faltet zum Gebet. Also es gibt so viele unterschiedliche Dinge, die können berühren. Und das war halt sehr viel auch mein Zugang, weil ich wirklich das große Glück hatte, allein durch ein großes Museum gehen zu
Ich
können.
wollte gerade sagen, Dagmar, du mogelst, du bist im Museum aufgewachsen. Das ist ein komplett anderer Hintergrund als von uns Normalos.
Ja, aber das war, also ich bin ja da gerne durchgegangen. Das war ja einfach faszinierend. Ich ging da sonntags mit. Mein Vater hat gearbeitet, hat eine Führung gemacht. Ich fand das immer total langweilig. Dann bin ich abgebogen und bin alleine durch und habe mich zum Teil gefürchtet, habe mich berühren lassen, habe gestaunt. Und dieses Staunen, ich habe ja dann selbst auch Führungen gemacht in diesem Haus und ich fand das so schön mit Volksschulkindern. Dann fragst du sie, dann sagst, welche Idee, was könnten das sein, was macht das mit euch? Und dann war das so lebendig, weil da kamen Antworten, die hatte ich damals auch. Und dann habe ich gemerkt, dieses Staunen ist einfach da und die Freude ist da und auch das Wundern, warum diese Dinge sind. Und ich glaube schon auch Erkenntnistypen, wenn sie reingehen und wenn ich sage, bitte geh mal nur rein und lass dich nur berühren und lass, mach auf, spür die Energie, die da kommt, wie wirkt's auf dich? Dann ist es auch spannend. Und wenn du das letzte Abendmahl anschaust und die Position einfach der Figuren siehst, zueinander, du brauchst nicht einmal sagen, okay, das sind Apostel und der ist der Wichtige, aber du erkennst, wer ist der Wichtige, was spielt sich ab.
Ich glaube, ich gehe hier einfach auf die Pausentaste und wir vertrauen darauf, dass wir das Thema für den nächsten Podcast haben, oder?
Das finde ich ist eine gute Idee.
Dann danke ich euch beiden sehr. Das war mir ein Vergnügen. Ich hoffe auch für unsere Zuhörer. Und wir setzen das bald fort mit kulturellen Themen aus der Perspektive von NLP und Psychografie und Modeling und Spiral Dynamics. Danke euch beiden.
Danke.
Danke. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.